Hallo, mein Name ist Roxane. Herzlich willkommen beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Wir sprechen heute unter anderem über das alte Ägypten. Natürlich gibt es auch wieder Medientipps und vieles mehr. Bleibt gespannt. Und ihr könnt natürlich jederzeit gerne die Kapitelmarken nutzen, um Dinge zu überspringen. Das würden wir euch aber nicht raten.
Vielen Dank, liebe Mutti. Ich hätte schon viel früher auf dich hören sollen.
Also ich war sehr, 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 sehr beeindruckt und sehr ernüchtert.
Das spricht eine breite Masse an, obwohl es so ein spezifisches Thema ist. Das ist beeindruckend.
Es sind aber eigentlich alle Personen in diesem Buch irgendwie ziemlich furchtbar. Das ist auch das Schöne dran.
Ich bin nämlich auch so ein kleiner Influencer. Ihr merkt es ja, ja?
Gut möglich.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich endlich mal wieder die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo.
Hallo.
Dr. Elea Brandt, wir haben uns so lange nicht gehört, weil einfach das echte Leben so fies zu uns ist. Und deswegen natürlich die Frage, wie geht's dir denn?
Tendenziell überarbeitet, also alles wie immer.
Hast du wieder ein paar Mörder für immer und ewig wegsperren lassen?
Na klar, das mache ich jeden Tag. 5 mindestens pro Tag.
Sehr gut. Ich glaube, die Leute, die jetzt dich nicht kennen, wissen nicht, worum es geht. Du bist Kriminalpsychologin.
Genau, die sind jetzt voll überfordert. Ja genau, ich schreibe Gutachten. Ich sperre auch eigentlich niemanden weg, sondern entscheide nur, ob ich der Meinung bin, dass die gefährlich sind oder nicht. Und das Gericht sperrt sie dann.
Oh, der Rechtsstaat. Sogar noch in Bayern ein bisschen vorhanden.
Na, da ist ja gut, so ein Hauch von Rechtsstaat, ja.
Na gut, dann starten wir doch locker flockig wie immer mit einer Ask Me Anything-Frage rein. Und ich habe eine ganz interessante bekommen, denke ich. Und zwar, welches Spiel, egal ob Videospiel, Brettspiel, Rollenspiel, vielleicht auch ein LARP unter Umständen in deinem Fall, hat euch denn letztens unfassbar aufgeregt?
Aha, im Positiven oder im Negativen? Das ist jetzt natürlich die Frage.
Darfst du dir aussuchen.
Klingt eher, als hätte man sich im Negativen drüber aufgeregt. Spiele habe ich in letzter Zeit tatsächlich ganz wenige gespielt, sowohl Video als auch Brettspiele. Da gab es also auch nicht viel zum Aufregen. Ich kann mich erinnern, dass der Jurist und ich letztes Jahr mal eins von diesen Escape-Spielen gespielt hatten und uns mega aufgeregt haben, weil es total kacke schwierig war. Und wir es einfach nicht geschafft haben, das zu gewinnen, weil man an manchen Stellen irgendwie verschiedene Wahlmöglichkeiten hatte. Und wenn man nicht zufällig die richtige gewählt hat, hat man es verloren. Und das fanden wir beide dann sehr blöd und dann haben wir was anderes gespielt.
Oh ja, das ist super frustrierend tatsächlich.
Und ich habe jetzt keine Erinnerung mehr tatsächlich, wie das hieß. Aber ist egal, ich habe es verdrängt.
Jedes Spielbuch aus dem Manticore Verlag, was älter als 5 Jahre ist. Nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Tatsächlich, wenn ich mir so angucke, man kann das immer ganz gut sehen, wenn jetzt so in Anführungszeichen moderne Spielbücher sind, wie zum Beispiel vom Sven Harder oder vom Jörg Benne, unserem Mitpodcaster, dann sind die fair und spielbar und ohne richtig harte Sackgassen. Aber sagen wir mal, gerade so die älteren Spielbücher, vielleicht die traditionellen, muss nicht mal unbedingt von den ganz berühmten Leuten sein, auch von vielleicht kleineren deutschen AutorInnen. Boah, da beißt man sich manchmal die Zähne aus. Und naja, ich habe mir an einem Spiel tatsächlich nicht die Zähne ausgebissen, aber ich habe mich trotzdem unfassbar aufgeregt. Und zwar, kleiner Rückbezug zu der Folge über Streaming und Twitching und so weiter mit der Lilly-Schote. Die hat mich ja damals motiviert, The Last of Us fertig zu spielen. Und ja, tolles Spiel, gutes Spiel, kann man nicht meckern. Aber einmal hat mich aufgeregt, dass es so spielmechanische Gängeleien gab. Beispielsweise, du spielst ja diesen Protagonisten und wahrscheinlich, weil das Gewicht so hoch ist, kannst du ungefähr so 3 Schuss von jeder Waffe mitnehmen. Dafür aber gefühlt 10 Waffen, die, weiß ich nicht, 50 Kilo wiegen, aber nur jeweils 3 Patronen, weil Patronen sind nämlich so schwierig. Aber was mich so unfassbar aufgeregt hat, ist das Ende. Also ich weiß, alle lieben dieses Spiel, weil es so tiefgängig ist und die menschliche Seele wird erforscht und was weiß ich auch. Aber Junge, im letzten Level habe ich echt gedacht, ich bleibe jetzt einfach hier stehen und lasse die Computergegner meinen Protagonisten erschießen, weil das voll das Arschloch ist. Ich will jetzt nicht groß spoilern, aber ich meine, wahrscheinlich habt ihr alle da draußen mindestens die TV-Serie gesehen und ihr wisst, was ich meine und fuck ist Joel ein Hurensohn. Aber gut, vielleicht haben ja unsere beiden GästInnen etwas Positiveres, was sie vielleicht auch im positiven Sinne aufgeregt hat, vielleicht aber auch was Negatives und deswegen, hallo, wer seid ihr denn und welches Spiel hat euch denn in letzter Zeit unfassbar aufgeregt?
Fange ich mal einfach an und schmeiß mich mal hier hin. Hallo, mein Name ist Roxane und im positiven Sinne aufgeregt hat mich in letzter Zeit, ich überlege gerade, das letzte Spiel, was ich hatte, Pyramido nennt sich das Ganze. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen, Ägypten-Version von Domino, wo man allerdings nicht solche Domino-Reihen legt, sondern natürlich Pyramiden. Und es ist ein ganz einfaches Spielprinzip, aber es macht so unglaublich Spaß. Und das war in der Tat eine Zufallsentdeckung. Das hat mich positiv aufgeregt, weil ich könnte es andauernd spielen, weil jede Spielvariante immer wieder anders ist.
Ja, hallo, ich bin der Markus von Gazerpress. Und ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal Zeit hatte, ein Rollen- oder Computerspiel zu spielen. Das ist ewig lang her. Ich kann euch da jetzt daher auch gar keine Kritik oder Empfehlung mit auf den Weg geben.
Regt dich das vielleicht auf, Markus?
Das regt mich auf, danke. Das regt mich auf, dass es so ist, dass ich keine Zeit finde, Spiele, sei es am Computer oder am Brett zu spielen. Genau.
Ja, du bist ja auch wirklich immer unterwegs. Also wenn man dir zum Beispiel auf Facebook folgt, du bist ja, ich weiß nicht, wenn ich sage Auslandskorrespondent, ob das so der richtige Begriff ist, aber du reist ja überall in der Weltgeschichte rum, wo die ganzen Krisenherde sind. Das würde mich schon allein aus Angst um dich aufregen.
Genau, ich bin relativ viel unterwegs im Nahen Osten vor allem, weil, wie du gesagt hast, Berichterstatter mit Schwerpunkt Nahost. Genau. Und du bleibst dann unter Umständen wenig Zeit für zusätzlich noch Brettspiele und andere Spiele, weil der Verlag muss ja auch noch weiterkommen.
Roxane, ich habe gehört, du hast auch für uns eine Ask Me Anything-Frage mitgebracht.
Ja, in der Tat, aus, wie soll ich sagen, aktuellem Anlass und weil ich festgestellt habe, dass die Menschheit in zwei verschiedene Teile gespalten ist. Bei uns auf dem Balkon zu Hause hat sich durch mehr oder minder Zufall ein Taubenpaar angesiedelt und wir sind jetzt stolze Miteltern, Co-Erzieher eines von zwei Taubenküken. Und jetzt wollte ich von euch wissen, wie steht ihr zu Tauben? Den allgemeinen Stadttauben.
Ach, die sind doch knuddelig.
Ja, siehst du, genau. Es gibt nämlich eben diese zwei, die einen Leute, die sagen, Mo! Und die anderen, die sagen, Und ich wollte jetzt einfach wissen, welche Leute ihr seid.
Ich habe nichts gegen Tauben, solange die nicht auf meinem Balkon oder meiner Terrasse sind. Das muss ich ehrlich zugeben. Also finde ich bemerkenswert, dass ihr euch darum kümmert und finde ich sehr cool. Ich glaube, ich wäre froher, wenn die da nicht wären. Also wir haben auch keine hier. Wenn die bei uns im Garten auf Bäumen wohnen oder so, fallen dürfen sie gerne. Aber ich möchte sie gerne nicht auf meiner Terrasse oder so haben, wo sie ihre Hinterlassenschaften hinterlassen.
Das tun sie in der Tat und wir haben jetzt auch schon beschlossen, also eigentlich, wenn sie einmal da sind, kommen sie ja wohl jedes Jahr wieder. Sie werden aber, nachdem die jetzt ausgewachsen sind, eine Räumungsklage kriegen und dann wird der Balkon umgestaltet. Macht das auch kein zweites Mal mit. Sie sind wirklich sehr süß und es ist halt passiert, wie das mit Schwangerschaften manchmal so ist. Ja, sie kackt ziemlich viel.
Wie steht denn die Wiener Fraktion zum Thema Tauben? Ich erinnere mich, da gab es auch mal irgendwie so ein österreichisches Nationallied, wo es darum ging, dass man Tauben im Park vergiftet.
Stimmt, da gab es was. Ich kann mir jetzt aber gar nicht genau erinnern, von wer das gesungen hat. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Tauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gurren gelegentlich im Hinterhof der Wohnung und das ist es eigentlich auch schon. Also wir haben keinen Balkon, wo sie hinkacken könnten und insofern sehe ich sie nur aus der Ferne.
Ich musste jetzt allerdings auf der LBM feststellen, dass es unglaublich viel Tauben-Merch gibt. Das heißt, ich bin jetzt im Besitz von einem ganzen Berg Tauben-Sticker. Ich habe jetzt Tauben-Buttons und ich habe auch so einen Popsocket für mein Handy in Taubenform. Es mag sein, dass ich bisher irgendwie demgegenüber nicht aufmerksam war, aber dieses Jahr ist es mir extrem aufgefallen.
Ihm Taube vor sie winnen.
Genau.
Und dann darf natürlich auch noch die Roxane sagen, was die denn so beruflich macht, damit wir jetzt vollumfassend informiert sind.
Ja, das habe ich eben ganz noch verschwiegen. Wo fange ich an? Also meine Semmeln verdiene ich in der Kulturvermittlung im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München. Gleichzeitig habe ich allerdings auch noch mit einer Kollegin einen Podcast, Mummies and Magic, Altägypten in der Popkultur, wo wir uns anschauen, wo eben Ägypten vorkommt, in Filmen, in Büchern, in Serien, in Spielen, etc., etc. Gleichzeitig schreibe ich auch noch Bücher und außerdem bin ich seit letztem Jahr auch noch in der Rollenspielszene ein wenig im Hintergrund unterwegs, und zwar beim Uhrwerk Verlag darf ich die Chefredaktion vom Rollenspielsystem Lex Arcana übernehmen. Also sucht euch was aus. Zeit habe ich auch keine, wie man merkt.
Ihr merkt, wir haben uns ja wirklich zwei absolute ExpertInnen eingeladen. Aber bevor wir natürlich zum Hauptthema kommen, wie immer die Medienschau. Und Ilea, wir haben dich so lange nicht gehört. Möchtest du eventuell irgendwas vorstellen?
Ja, ich habe gehört, wir haben eventuell das gleiche Buch gelesen und eventuell habe ich es gelesen, weil du es so gut fandest.
Ich bin nämlich auch so ein kleiner Influencer, ihr merkt es hier, ja. Gut möglich.
Ich habe aber auch noch eine eher serienmäßige Medienschau dabei und wir können gerne aussuchen, womit ich anfange.
Ich glaube, du darfst mit der Serie anfangen und als goldenen Abschluss, bevor nachher die GästInnen ganz viel sprechen, reden wir dann gemeinsam noch über unseren Medientitel.
Super, alles klar, dann fange ich mit meiner Serienempfehlung an. Und zwar haben der Jurist und ich jetzt wieder Netflix, nachdem wir es relativ lange nicht hatten, und haben dann einfach mal so ein bisschen rumgesucht, was da so gibt, und haben uns irgendwie umgeschaut nach so einer Serie, die man so gemütlich, casual, ein bisschen nebenbei gucken kann, die so ein bisschen Spaß macht. Und wir sind auf Resident Alien gestoßen. Und das ist eine Science-Fiction-Comedy-Serie, die auf einem Dark Horse-Comic basiert. Und weil sie ursprünglich nicht für Netflix produziert worden ist, sondern für Sci-Fi, sind es sogar richtig viele Folgen pro Staffel und es lohnt sich, die zu gucken. Mittlerweile gibt es auf Netflix die ersten 2 Staffeln. Es sind aber schon 4 Staffeln produziert, sogar auch auf Deutsch. Nur eben noch nicht bei Netflix, aber man kann insofern guten Gewissens anfangen zu gucken, weil man nicht Angst haben muss, dass nach der ersten Staffel vorbei ist. Worum geht's? Eigentlich ist die Handlung echt ziemlich Banane. Es geht um einen Alien, das mit seinem Raumschiff in den Bergen von Colorado strandet und hat die Mission, die Menschheit auszulöschen, weil was auch sonst. Und auf dem Weg zu dieser Mission übernimmt das Alien, das über zahlreiche interessante Fähigkeiten verfügt, die Identität und das Aussehen eines örtlichen Gerichtsmediziners, den es natürlich vorher irgendwie umgebracht hat. Und dummerweise wird dann auch der Kleinstadtarzt kurz darauf tot aufgefunden. Und das Alien, aka Harry, ist der einzige Arzt in der Gegend und muss eben deswegen dann die Praxis übernehmen. Und so befindet sich dann dieses Alien plötzlich mitten in dieser Kleinstadt-Idylle, in der es sehr viele skurrile und liebenswerte Charaktere gibt. Und diese Mission mit der Menschheitsvernichtung, die rückt so sukzessive ein bisschen in den Hintergrund. Zumal das Alien ja auch irgendwie versuchen muss, möglichst menschlich rüberzukommen, damit das nicht so auffällt. Und das klappt eher so mittelmäßig gut. Ja, hinzu kommt, dass der Sohn des örtlichen Bürgermeisters auch noch in der Lage ist, das Alien in seiner wahren Gestalt zu erkennen. Und dann kommen halt noch die üblichen Alien-Jäger von der Men in Black-Abteilung. Und also, ja, es ist einiges los. Und ich dachte am Anfang, naja, dieses Konzept, das trägt sich garantiert nicht länger als durch eine Staffel. Aber man muss sagen, es macht tatsächlich auch nach 2 Staffeln noch Spaß. Und es zieht einen schon rein. Man muss vielleicht so die ersten paar Folgen, muss man so ein bisschen durch. Aber eigentlich hat es mir von Anfang an ganz gut gefallen. Und also so meine persönlichen Pluspunkte ist zum einen, also die Hauptrolle, dieses Alien, aka den Arzt, spielt Alan Tudyk. Und ich bin ein sehr großer Fan von Alan Tudyk. Deswegen war das für mich auch eine Serie, die ich direkt gleich angelacht habe. Die Charaktere sind alle echt total witzig und skurril, aber eben auch so ein bisschen, haben auch so ihre eigenen Story-Arcs, die zum Teil auch deep sind. Also das ist jetzt nicht nur alles so oberflächliches Comedy-Dings, sondern da geht es zum Teil auch um Familienkonflikte, um Beziehungen, um verwirklichte oder nicht verwirklichte Lebensträume und so. Was besonders schön ist, finde ich, sind so die Beziehungen zwischen den Frauen in diesem Ort. Also die Männer sind alle so ein bisschen ziemliche Dödel. Also die sind trotzdem lustig und sind auch irgendwie interessante Charaktere, aber alle so ein bisschen Dumpfbacken. Aber die Frauen sind so ein bisschen die diese Story am Laufen halten. Und vor allem sind die untereinander auch total schön solidarisch und unterstützen sich und streiten mal auch und haben auch mal Konflikte. Aber im Großen und Ganzen sind das sehr schöne Frauenbeziehungen, die da irgendwie porträtiert werden. Und das ist so ein bisschen ein Pluspunkt, den man nicht erwarten würde bei so einer Sci-Fi-Comedy-Serie. Genau.
Ich glaube, ich habe in der Medienschau noch nie irgendwas gehört, was so sehr nach Elea schreit wie diese Serie. Gerade weil du ja eigentlich von der anderen Seite so ein bisschen kommst mit Akte X, wo man ja quasi die Aliens jagt und jetzt quasi die Pro-Alien-Fraktion. Also das klingt genau. Super nach Elea tatsächlich.
Ja, total. Das ist schon eine Elea-Serie. Und es spielt auch mit diesen ganzen Tropes. Also es spielt so ein bisschen mit diesen alten Akte X und Akte X-Folgen und eben mit diesen Alien-Jägern. Es kommen auch Anspielungen tatsächlich vor auf irgendwelche anderen Alien-Verschwörungsmythen. Und generell wird auch so ein bisschen diese Verschwörungsszene so ein bisschen auf die Schippe genommen. Also das spielt auch noch so ein bisschen mit rein am Rande.
Jetzt hast du mich tatsächlich gehypt. Ich werde es nachher mal reingucken. Und wie immer natürlich alle Links in den Shownotes. Und vielleicht hat ja einer von unseren beiden GästInnen auch irgendetwas, was mich auch hypen könnte.
Ja, Roxane, möchtest du wieder beginnen?
Können wir gerne machen. Ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen, aber ich kann auch gerne reinstarten. Ich war ja nun auf der Buchmesse. Ich habe nicht nur Bücher verkauft, sondern ich habe natürlich auch Bücher gekauft. Und ich möchte euch in der Medienschau eine Buchreihe ans Herz legen. Und zwar ist es die Kemet-Buchreihe von Melanie Vogeltanz und Jenny Wood. Die besteht aus bisher 6 Büchern. Das Problem ist nur, dass der Verlag, bei dem sie diese Bücher bisher veröffentlicht haben, der Artscript Fantastik Verlag, seine Tore geschlossen hat. Und nun war diese Buchreihe noch nicht abgeschlossen und alle Welt, ich auf jeden Fall, warten auf die Fortsetzung. Und jetzt hat sich ergeben, dass die beiden eine neue Heimat für ihre Bücher gefunden haben, und zwar den Second Chances Verlag. Und da sind jetzt die beiden ersten Bücher, Road to Omboss und Totenfluch, neu herausgekommen. Nun habe ich die Bücher ja eigentlich, aber trickreich, wie sie das gemacht haben, ist Road to Omboss neu herausgekommen mit einer Bonusgeschichte dazu. Das heißt, ich musste mir natürlich das Buch für die Vollständigkeit der Sammlung auch kaufen. Worum geht's in dieser Serie? Melanie Vogeltanz und Jenny Wood schreiben Einzelbücher, schreiben aber auch Zusammenbücher. Der Protagonist von Melanie ist nämlich der altägyptische Gott Seth. Und der Protagonist von Jenny Wood ist der nicht ganz so bekannte altägyptische Gott Mafet. Die Götter existieren heute noch, die Bücher spielen in der Jetztzeit. Und Mafet hat die ganze Zeit, die ganzen Jahrtausende auf der Menschenwelt überstanden und hat sich ganz gut angepasst, arbeitet inzwischen in New York als Pathologe. Seth hingegen ist mit auch anderen Göttern vom Himmel gefallen und findet sich relativ unwissend und spontan in der Jetztzeit wieder und muss sich erstmal ein wenig anpassen. Diese beiden Götter, Seth und Mafet, erleben Einzelabenteuer, aber auch zusammen. Und das macht gerade den Reiz von dieser Reihe aus, weil die Bücher parallel aber dann auch wieder zusammen und dann wieder parallel laufen. Das ist etwas, was ich so bisher noch nicht gelesen habe und das hält mich einfach ganz stark bei der Stange. Wir haben gerade gehört, Muffet arbeitet als Pathologe, als Rechtsmediziner. Das heißt, er ist beim New Yorker Police Department eingesetzt. Es geht also vorwiegend natürlich auch um Krimis. Es geht um Morde, die aufgeklärt werden müssen. Aber es steckt natürlich noch ganz viel, viel mehr dahinter. Es steckt unglaublich viel altägyptische Mythologie dahinter. Die beiden treffen also auch auf andere Gottheiten. Und was sich daraus entspinnt, ist ein ziemlicher Bogen, der noch ein paar Bücher braucht, bis er abgeschlossen ist. Und ich freue mich, dass es jetzt also wieder eine Chance gibt, dass die Bücher auch weitergehen.
Ist das Zufall, dass der Verlag Second Chance Verlag heißt oder hat sich der spezialisiert auf Neuauflagen?
Genau, das ist eben kein Zufall, sondern Second Chances Verlag bietet also solchen ja verlorenen Büchern eine zweite Chance. Und das ist einfach toll, dass es sowas gibt, dass man da mit seinen Büchern dann hinkehren kann, dass sie wieder veröffentlicht werden. Also, wenn man von dem noch nichts gehört hat, auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung, vielleicht auch mal mit den eigenen Büchern, wenn sie nicht mehr da sind, dort vorbeizuschauen.
Okay, ich gebe mich interessiert. Mal gucken, ob der Markus dich schlagen kann.
Ja, auf meinem Bücherstapel liegen ja berufsbedingt immer wieder Bücher zum Nahen Osten und da ist aktuell ganz oben das Buch From Jihad to Politics, das sich mit Milizen im syrischen Krieg auseinandersetzt. Besonders aktuell und spannend zurzeit, weil unter anderem auch mit der HTS-Miliz, dessen Führer ja der neue Präsident von Syrien momentan ist, der Ahmed al-Sharaa. Was die Leser und Leserinnen oder die Hörerinnen wahrscheinlich mehr interessieren wird, ist das andere Buch, das ich auch lese, das heißt Playing at the World von John Peterson. Und das ist deshalb interessant, weil sich der Herr Peterson mit den Anfängen unseres Hobbys, dem Rollenspiel, auseinandersetzt, also konkret mit D&D. Und der Frage nachgeht, wie entstand denn dieses Spiel eigentlich? Und dann sehr gut geschrieben, also nicht trocken, sondern flüssig zu lesen, geht halt zurück in die 70er Jahre und schaut halt, wie aus diesem Milieu des Wargamings, also des Spielens mit Figuren, wo historische Schlachten nachgestellt werden, sich Schritt für Schritt dieses Fantasy-Rollenspiel entwickelte. Er zeigt eben, dass Gary Gygax durchaus im Mittelpunkt der Sache stand, aber dass es um Gygax herum Arnesen sowieso, aber auch noch andere Personen gab, die halt auch dazu beitrugen, um diesen Schritt zu vollziehen, weg vom Spielbrett, weg von den Miniaturen, hin zu der Idee, dass es eben nur einzelne Charaktere gibt, die ohne Spielbrett in der Kommunikation zwischen einem Spielleiter und Spielerinnen durch die Welt gesteuert werden. Also wer an den Anfängen unseres Hobbys interessiert ist, kann ich dieses Playing at the World unbedingt ans Herz legen.
Ich bin wieder interessiert. Also ich glaube, dieses Mal ist es eine Medienschau, wo ich dann hinterher selber die ganzen Shownotes mir zu Gemüte führen werde tatsächlich. Vielleicht kann ich euch ja jetzt überzeugen von meinem Medienschautitel. Und ich bin dieses Mal wieder volles Risiko gegangen, was meine Hörbuchauswahl anging. Denn ich glaube, ich habe noch nie einen Titel gewählt, der so eine schlechte Amazon-Wertung hatte. Wobei, das ist gar nicht so ganz richtig, denn 3,4 von 5, das gab's schon mal beim Science-Fiction-Roman Fractal Noise, aber das war ja eben auch Science-Fiction und da kann ich mich zur Not auch einfach an ein wenig Hightech-Blabla erfreuen, wenn die Geschichte irgendeine Länge hat. Beispielsweise in Anführungszeichen bei einem realistischen Gegenwartsroman, da geht es eben nicht, dass man sich ablenkt mit Technik, bla bla. Und dann ist es halt einfach nur langweilig. Wir erinnern uns beispielsweise, ich habe ja in der Folge 58 nicht nur Fractal Noise besprochen, sondern auch White Lives Matters. Und da musste ich mitunter ja wirklich hart kämpfen, weil es echt öde war. Und diesmal habe ich wieder ein Buch, was 3,4 von 5 Sterne hatte. Zumindest in einer von zwei verschiedenen Buchvarianten. Die sind irgendwie extra ausgeschrieben worden bei Amazon, warum auch immer. Aber meine Mutter lag mir damals so in den Ohren, als der Roman 2023 released wurde. Ich soll doch lieber mal was Bildungsbürgerliches lesen und nicht immer so Fantasy-Quatsch, dass ich mich jetzt doch mal gefügt habe. Und ich muss sagen, Vielen Dank, liebe Mutti. Ich hätte schon viel früher auf dich hören sollen. Denn gehört habe ich das 11 Stunden und 39 Minuten lange Hörbuch Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre, welches man natürlich auch als 384 Seiten dicken Roman lesen könnte. Aber das wäre zugegeben eine Verschwendung von Lebensqualität, denn noch nie habe ich ein vom Autoren selbst gelesenes Hörbuch gehört, welches durch die Lesung so sehr aufgewertet wird. Fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Worum geht's denn überhaupt? Noch wach ist ein sogenannter Schlüsselroman. Daher, es geht um ein real existierendes Ereignis mit real existierenden Personen, was allerdings quasi ein bisschen verschlüsselt wurde. Also es wurde leicht abgeändert, sodass nicht gleich nach 5 Minuten die erste Abmahnung ins Haus flattert. Und um mich hier auch nicht angreifbar zu machen, erzähle ich jetzt, worum es absolut überhaupt nicht geht. Thematisiert wird in dem Roman keinesfalls die Entlassung des damaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, der garantiert niemals reihenweise Nachwuchsjournalistinnen im Austausch für Sex auf wichtige Firmenposten fordert hat, um sie hinterher abzuschießen, wenn er sich eine neue Gespielin gesucht hat. Nein, es geht natürlich um rein fiktive Personen in einem rein fiktiven rechtspopulistischen Nachrichtenportal, auch wenn immer wieder mal reale Menschen wie beispielsweise Elon Musk, Lars Eidinger oder Paulina Rudzinski auftauchen. Der Protagonist des Romans ist Stuckrad-Barre höchst selbst, der, bevor dieser Roman rauskam, tatsächlich ein sehr enges und familiäres Freundschaftsverhältnis mit Matthias Döpfner, dem Chef des Springer Verlags, hatte. In einer Sucht-Selbsthilfegruppe kommt er dann mit der Verlagsmitarbeiterin Sophia in Kontakt. Man freundet sich so ein bisschen an und so langsam erfährt er, was der Chefredakteur, also keinesfalls Julian Reichelt, sondern eine völlig fiktive Person, was die so hinter verschlossenen Türen treibt, wobei so verschlossen sind diese Türen gar nicht, weil jeder im Verlag weiß im Prinzip, was da abgeht. Nur dem Verlagschef, also keinesfalls Matthias Döpfner, dem ist es doch schon ein bisschen egal. Der hat so eine unüberwindbare Solidarität mit eben seinem Chefredakteur, weshalb daran am Ende dann auch die Freundschaft zum Protagonisten zerbricht. Das ist jetzt natürlich alles super kurz und knapp zusammengefasst, denn hier geht's um so viel mehr. Stuckrad-Barre spannt ja einen weiten narrativen Bogen vom Hollywood-MeToo wegen Harvey Weinstein über den Bildskandal bis hin zum Alltagssexismus in Deutschland. Und das ist vielleicht das einzige Problem dieses Romans. Man sagt ja immer, manche Leute hören sich selbst gerne reden. Und hier ist es so, dass sie Stuckrad-Barre gerne selbst schreiben sieht. Und das könnte man jetzt so ein bisschen als Kritikpunkt auffassen, aber es ist einfach unglaublich, wie gekonnt und unterhaltsam er schreibt, obwohl manchmal gar nicht so viel zu sagen ist. Das geht wirklich runter wie Öl, das fließt quasi in dieser Hörbuchfassung ins Ohr, als wäre es geschmolzene Butter. Also, ich bin wirklich begeistert von diesem Hörbuch und wenn ich ganz nüchtern bin, dann ist der Roman an sich als niedergeschriebene Fassung vielleicht eine 4 von 5, aber im Gegenzug, das Hörbuch ist mindestens eine 5 von 5. Ich habe schon aus Spaß gesagt, eigentlich eine 6 von 5. Also die höchstmöglichste Wertung und darüber hinaus, weil ich dem Autor einfach für immer und ewig zuhören möchte, wie er mir seine formvollendeten Texte vorliest. Also als Hörbuch ist es unfassbar großartig. Ilea, haben wir vielleicht zusammen auch noch was unfassbar Großartiges gelesen? Oder gehört in meinem Fall?
Ja, doch, ich würde sagen, das könnte man so sagen. Du hast mich dazu gebracht, das zu lesen. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Wir haben ja den Jahresrückblick gemacht, ihr erinnert euch vielleicht, mit dem Markus Plötz. Und da ging es auch darum, was für uns so der wichtigste Roman des Jahres war. Und Yellowface ist der Name. Es ist ein Literaturroman, ein Gegenwartsroman, ein Roman über schmutzige Deals in der Literaturbranche. Ilea, du hast ihn ganz frisch gelesen. Bei mir ist es schon wieder jetzt ein halbes Jahr her, dass ich ihn gehört habe.
Aber mir ist es auch schon wieder 2 Monate her, glaube ich. Aber ich habe es doch, ich glaube, ich habe doch soweit präsent. Also tatsächlich kann man die Handlung gar nicht so gut zusammenfassen, ohne dass man viel vorwegnimmt. Deswegen mache ich es nur ganz kurz, ungefähr so, wie es auch der Klappentext schon verrät. Es geht um die junge Schriftstellerin June, die mit ihrem Debütroman so eigentlich ganz erfolgreich war, aber trotzdem immer noch mit sehr viel Neid auf erfolgreichere Kolleginnen blickt, unter anderem auf Athena Liu, die so als junges, aufstrebendes Literaturgenie gefeiert wird. Und die beiden freunden sich so ein bisschen an, mehr oder weniger. Und dann kommt Athena unerwartet bei einem Unfall ums Leben. Und spontan entscheidet sich June, ihr Manuskript zu stehlen und dieses Manuskript als ihr eigenes auszugeben. Und in diesem Manuskript geht es um ein sehr, sehr spezifisches Thema, nämlich um das chinesische Arbeiterkorps im Ersten Weltkrieg, zu dem Athena, die selbst chinesische Wurzeln hat, einen gewissen Bezug hat aufgrund ihrer Herkunft, June als US-Amerikanerin, aber überhaupt nicht. Und ja, June denkt sich, ach komm, was soll's? Heutzutage kann doch jeder über alles schreiben, brauchen wir uns doch jetzt nicht irgendwie da groß was drauf einbilden, und fängt an, dieses Manuskript zum einen umzuschreiben und zum anderen eben einem Verlag anzubieten. Und June ist eine ganz, ganz furchtbare Person. Es sind aber eigentlich alle Personen in diesem Buch irgendwie ziemlich furchtbar. Das ist auch das Schöne dran. Das ist was man, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Also ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Philipp, aber ich finde, es gibt einfach niemanden in diesem Buch, mit dem man sich so richtig voll identifizieren kann oder will. Und gleichzeitig ist aber auch niemand dabei, der nicht auch Dinge sagt, wo man sich denkt, ja, stimmt schon. Also es ist wirklich sehr, sehr zwiespältig. Und das ist so, finde ich, das Großartige an diesem Buch, dass man ständig dazu angehalten ist, auch selber nochmal nachzudenken, Moment, stimmt das jetzt so? Habe ich jetzt hier mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun? Glaube ich das wirklich? Und das zieht sich durch diese ganze Geschichte. Und ja, und letztlich ist es, wie du schon sagtest, ja auch so eine sehr, sehr zynische und auch sehr gnadenlose Abrechnung mit dem Buchmarkt, mit rassistischen Strukturen im Buchmarkt, mit Turbokapitalismus, mit ja auch so ein bisschen mit so Geniekulten, also dass man so einzelne AutorInnen halt so über alles hinaus hypt. Also ich war sehr, 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 sehr beeindruckt und sehr ernüchtert durch dieses Buch.
Ich fand durchaus interessant. Ich habe mich, nachdem ich das Buch gehört hatte, unterhalten auch mit asiatischstämmigen Autorinnen, die also quasi auch so ein bisschen biografisch ähnlich wie Athena sind. Und viele Sachen, die da beschrieben werden, wo du denkst, nee, das ist ein bisschen übertrieben oder so. Keine Ahnung, wir brauchen jetzt unbedingt eine weiße, positive Figur, weil wir können doch nicht alle Weißen als böse Menschen darstellen in unserem Roman. Auch wenn es historisch eventuell korrekter wäre als eine heilige Samariterin, die weiß strahlt. Und tatsächlich passiert das immer noch tatsächlich im Buchmarkt. Auch dieses Jahr und letztes Jahr, auch im deutschen Buchmarkt. Und auch nicht nur bei Großverlagen, auch bei Kleinverlagen. Und es war, weiß ich nicht, man denkt, okay, das gab es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren oder so, aber es gibt's immer noch. Und das fand ich ein bisschen erschreckend tatsächlich.
Ja, das wundert mich leider nicht so sehr. Also ich finde, dass man diesem Buch halt auch sehr anmerkt, man kann es ja nicht wirklich als Greenwashing bezeichnen, man müsste es so als Diversitätswashing bezeichnen oder so. Also man gibt vor, man sei ja jetzt irgendwie modern geworden und man sei jetzt irgendwie am Puls der Zeit und gäbe ja keine Diskriminierung mehr und so weiter. Und in Wirklichkeit hinter den Kulissen passieren aber ganz andere Dinge.
Und was mich noch interessieren würde, du bist ja nun tiefer in der Verlagsbranche drin, mal unabhängig von zum Beispiel Diversitätswashing, was du ja gerade angesprochen hattest. Wie realistisch ist denn dieser Einblick in die Verlagswelt? Also hast du vielleicht auch schon erlebt zum Beispiel, dass du eins von deinen Büchern an den Mann oder die Frau bringen wolltest und dann hieß es plötzlich, du musst aber das und das noch umschreiben, damit man Netflix-Deal bei rumkommt.
Ja, ständig passiert mir das. Also das war witzig, am Anfang des Buchs, wo eben June so ein bisschen anfängt, drüber zu jammern, dass sie ja nur 3 Lesereisenstationen bekommen hat und ihr Buch nur in so und so viel auf Platz so und so viel der Bestsellerliste war, wo ich bei echt dachte, oh Mädel, heul leiser. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr als das, was die meisten bei uns überhaupt jemals an Erfolg haben, glaube ich. Was ich auch ein bisschen anders...
Ja, aus dem Hintergrund. Oh ja.
Genau, richtig. Eben. Also was ich auch ein bisschen, was mir aufgefallen ist, ich glaube, da unterscheidet sich der amerikanische schon vom deutschen Buchmarkt, ist, dass die sehr, sehr oft darauf abzielen, wie wichtig das ist in Amerika, dass du auf einer Elite-Uni bist. Und dass du über diese Elite-Uni Schreibkurse machst, kreatives Schreiben, dich dort vernetzt mit anderen Studierenden und so. Das ist jetzt bei uns, glaube ich, nicht das große Thema. Aber ansonsten habe ich sehr vieles sehr relatable gefunden von dem, was dort beschrieben wird. Und traurigerweise muss ich sagen, auch vieles von dem, was June so über den Buchmarkt rantet, aus den falschen Gründen, ist nicht so unwahr. Also ich glaube, es gibt mal ein Zitat von ihr, das ich total gut fand, wo sie sagt, Neid in der Buchbranche ist immer verbunden mit Angst. Weil du immer Angst hast, dass du am Ende jetzt scheiterst und dass du am Ende unter die Räder kommst, während andere an dir vorbeiziehen und dadurch deinen Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren kannst und am Ende doch irgendwie Abschied nehmen musst von deinem kreativen Beruf. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr viele AutorInnen kennen, dieses Gefühl. Also ehrlicherweise muss ich sagen, mir ist Gott sei Dank sowas, wie du vorhin beschrieben hast, noch nicht passiert. Also, dass ich irgendwie Bücher ändern musste, damit die sich dann besser verkaufen lassen. Aber jetzt bin ich als weiße Cis-Frau mit Akademiker-Hintergrund auch nicht unbedingt so ein total, also sehr marginalisierte Person innerhalb des Buchmarkts, glaube ich. Da haben andere Probleme.
Das war für mich ja im letzten Jahr das großartigste Buch, was ich gelesen habe. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, habe ich 4,5 von 5 Sternen vergeben. Wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du sogar noch drüber gehen? Würdest du drunter bleiben?
Ich weiß gerade gar nicht, ob ich auf Goodreads habe ich, glaube ich, sogar, ob ich 4 oder 5 vergeben habe, weiß ich gerade nicht mehr sicher. Aber ich würde auch so zwischen 4 und 5 schwanken. Ich war mit dem Schluss nicht so ganz glücklich, weiß aber auch ehrlicherweise nicht, was ich erwartet hätte. Also es war so ein bisschen, wo ich mir dachte, okay, also so dachte ich nicht, dass es jetzt ausgeht, aber ich hatte auch keine Alternative, was ich mir stattdessen irgendwie vorgestellt hatte. Und manchmal gibt es so ein paar Längen zwischendurch, aber im Großen und Ganzen habe ich das wirklich sehr, sehr kurz weggebinged, also was ein gutes Zeichen ist und habe mich sehr involviert gefühlt in dieses Thema.
Nun sind wir ja doch beide, du noch mehr als ich, in so einer kleinen Literatur-Nerd-Bubble irgendwie gefangen. Und das war zum Beispiel eine von den Büchern, was ich wirklich auch kiloweise verschenkt habe letztes Jahr zu Weihnachten allen möglichen Leuten. Selbst Leute, die jetzt so gar nichts damit zu tun hatten. Einer guten Freundin von mir beispielsweise, die gerne mal eigentlich Krimis liest. Meiner Mutter, die ich ja vorhin schon genannt habe, die eigentlich auch nichts vom Literaturbetrieb so tiefergehend weiß wie du beispielsweise. Ich habe niemanden gehabt, der nicht von diesem Buch begeistert war. Also das spricht eine breite Masse an, obwohl es so ein spezifisches Thema ist. Das ist beeindruckend.
Ja, das finde ich auch total spannend, weil mein Gedanke, nachdem ich, also du hattest das mir ja schon erzählt, dass du da auch schon andere Leute hattest, die total begeistert waren, die gar nichts so mit der Literaturbranche zu tun haben, wäre überhaupt nicht mein erster Gedanke gewesen. Also ich glaube, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das jemandem zu empfehlen, der da nicht drin ist in diesem Thema, weil das so passt, weil ich das Gefühl habe, da waren so viele Sachen, die haben mich einfach angesprochen, weil ich weiß, wie diese Dinge funktionieren. Aber es ist ja super und ein gutes Zeichen, wenn dieses Buch einfach verschiedene Ebenen hat und damit ganz unterschiedliche Leute abholt. Ich habe ein bisschen Angst, dass manche Leute vielleicht so einige Dinge nicht ganz, ich weiß nicht, ich glaube, dass dieses Buch einen manchmal dazu verleitet, zu den falschen Schlüssen zu kommen, aber das muss man dann wohl riskieren.
Ja, dann waren wir doch relativ harmonisch bei der Medienschau. Ich denke, wir werden jetzt auch harmonisch sein beim Hauptthema, denn wir alle haben so eine gewisse Faszination für das ältere Ägypten. Und ich finde ganz spannend tatsächlich, dass wir hier verschiedene Perspektiven haben. Wir haben natürlich einmal die Roxane, die ja wirklich so die super ausgebildete Ägypten-Expertin ist. Und wir haben mit dem Markus und der Elea zwei Rollenspielfans, die sich dem Thema rollenspielerisch nähern. Und zwar einmal hat ja der Markus ein USR-Abenteuerband, eine ganze Kampagne geschrieben. Und die Lea, ich meine, die spielt Xulu und Xulu ist gefühlt jedes zweite Abenteuer im alten Ägypten. Ja, deswegen fangen wir doch einfach mal an. Und ich denke ganz allgemein erstmal, Roxane, was ist denn das Ägypten und vor allem, was ist das alte Ägypten?
Wo soll ich anfangen? Wie lange darf ich reden? Habt ihr die nächsten 2 Stunden Zeit? Ich versuche mich kurz zu fassen. Das klassische alte Ägypten, was wir kennen, beginnt um 3000 vor Christus mit der sogenannten Reichseinigungszeit. Das heißt, es ist aus verschiedenen kleinen Fürstentümern, Städten, Dörfern ein Reich unter einem einzelnen Herrscher zusammenwächst. 3000 vor Christus, Reichseinigung, ist der Start des alten Ägypten. Das Ende ist 30 vor Christus. Das heißt, wir sprechen hier über 3000 Jahre Geschichte. 30 vor Christus wird Ägypten von den Römern erobert und Ägypten wird Teil des römischen Weltreiches. Caesar, Kleopatra, Marcus Antonius, die Nase, wir kennen alle die Geschichten und das ist eben das Ende der altägyptischen Geschichte. 3000 Jahre, wenn man bei uns in der Geschichte 3000 Jahre zurückdenkt, dann sieht man schon, dass das eine ziemlich lange und beeindruckende Zeit halt einfach auch ist. Es sind unglaublich viele tolle Bauwerke in dieser Zeit entstanden. Man denke nur an die Pyramiden, an die großen Tempel. Es hat sich einfach auch dank des Wüstenklimas unglaublich viel aus dieser Zeit erhalten. Die altägyptische Kultur war unglaublich schriftreich. Das heißt, die Leute damals haben auch ganz viel aufgeschrieben, was wir heute wieder lesen können. Das heißt, wir haben also auch sehr viel Einblick in die Geisteswelt der Menschen damals. Und manche Dinge aus der altägyptischen Kultur sind uns sehr nah. Andere sind aber teilweise auch unglaublich fremd und das Denken funktioniert total anders. Und das macht es gerade für mich auch so spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Also wir stellen manchmal fest, dass sich die Menschen in 5000 Jahren eigentlich überhaupt nicht geändert haben, dass sie damals genau die gleichen Probleme, Sorgen, Nöte hatten wie wir heute. Aber andererseits haben die Menschen damals auch eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Weltsicht gehabt, aus der wir vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen und auch lernen können.
Und da frage ich doch mal den Markus, was findest du denn so spannend am alten oder, es ist ja eher so im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, mittelalten Ägypten, dass du quasi deinen üblichen Schauplatz, nämlich Deutschland, verlassen hast und bist hinunter an den Nil gewandert.
Genau. Mein erster Kontakt mit Ägypten liegt ja jetzt schon deutlich über 20 Jahre zurück. Ich habe Archäologie studiert und habe auch viele Jahre als Archäologe gearbeitet. Klassische Archäologie allerdings. Aber ich hatte dann die Möglichkeit, im Jahr 2001 bei einer Grabung des Österreichischen Archäologischen Instituts in Tell el-Daba, das ist im östlichen Nildelta, mitzuarbeiten. Und das war sozusagen mein erster Kontakt mit Ägypten, mit dem Land, mit der jetzt natürlich arabischen Kultur. Und das hat mich unglaublich fasziniert, also die Geschichte und die Bauwerke und alles das. Und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich bin jetzt seit 2011 freier Journalist, Nahost, habe sehr viel auch da Zeit in Ägypten verbracht wieder. Und warum jetzt mit dem Rollenspielabenteuer? Also es war eigentlich immer schon mein Gedanke, ich möchte diesen geografischen Raum deutsches, also das Heilige Römische Reich, deutsche Nation verlassen und sozusagen ein bisschen aufmachen. Unterschiedliche Schauplätze, ja. Also ich denke da an Saint-Marie, ich denke an die nordafrikanischen Barbarestenstaaten in Tunis oder Algerien. Ich denke da aber auch an die westafrikanische Küste. Also da gibt es eine ganze Menge an Ideen für Abenteuerschauplätze, aber ich habe mit diesen Alexandria-Ägypten-Schauplatz begonnen, weil es einfach mir ein besonderes Anliegen ist, weil es mir beruflich nahe liegt und weil ich eben auch, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit in Ägypten verbracht habe, auch in Alexandria. Und so kam es dazu. Und das 17. Jahrhundert, warum? Naja, also ich wollte halt diesen zeitlichen Rahmen nicht verlassen. Also das ist ja irgendwie dieser zeitliche Rahmen, der all meine Abenteuer zusammenhält. Sie spielen alle im 17. Jahrhundert, in etwa zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und deswegen auch Ägypten, Alexandria im 17. Jahrhundert.
Und da frage ich mal die Lea, du bist ja so eine beinharte Xudo-Spielerin. Und ich weiß, es sind Vorurteile und so weiter, aber irgendwie jedes zweite Abenteuer von Xudo hat irgendwas zu tun mit Ägypten. Sei es, dass da Mumien drin rumlaufen oder es ist in der Pyramide drin oder es kommt ein Fluch, den jemand mitgebracht hat mit dem großen Schiff über den Teich. Was ist so faszinierend daran, an diesem Ägypten-Setting?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe noch kein einziges Cthulhu-Setting in Ägypten gespielt.
Dann habe ich sogar mehr als du gespielt, tatsächlich.
Aber na gut, ich war ja in Tunesien unlängst für ein Lab. Das ist sicherlich nicht das Gleiche. Aber zumindest für die Rollenspielerfahrung geht es wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Tatsächlich habe ich mit so dem antiken Ägypten im Rollenspiel-Setting noch nicht so viel Berührpunkte gehabt, aber ich habe einiges zum Thema so Medizin im alten Ägypten für Mutterschoß damals recherchiert und fand das total faszinierend. Und zwar auch aus dem Grund, dass so zum ähnlichen Grund wie das, was Roxane vorhin angesprochen hat. Einerseits gab es damals einfach schon erstaunliche Erkenntnisse, wo man heutzutage echt begeistert ist, dass man das damals schon wusste. Und andererseits sind manche Dinge dann so obskur, dass man sich denkt, ja, wie konnten denn die auf so eine Idee kommen? Also es hatte dann eher so fast so esoterische Anwandlungen, und Zauberei und Medizin war damals ja nicht so weit auseinander. Von daher kann ich diese Faszination total gut nachvollziehen, und ich hatte als Kind schon ganz viele Bücher über ägyptische Götter und so. Aber du wolltest ja auch noch nach Cthulhu fragen. Ich glaube, wo da so ein bisschen die Verbindung ist, das ist die berüchtigte Präastronautik. Also diese Idee, dass es irgendwie mal Aliens gegeben haben könnte oder gibt, die Einfluss genommen haben auf unsere Kulturen, lange bevor wir als Menschen in der Lage waren, überhaupt ins All zu fliegen. Und da gibt's ja diese ganzen Verschwörungsmythen von wegen Aliens hätten die Pyramiden gebaut und blub. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen auch diese Faszination her, so dieser Gedanke, ja, was wäre denn gewesen, wenn das wirklich so war und wenn es hier wirklich so kosmische Einflüsse gegeben hätte. Und ich glaube, das hat sehr viel auch im Cthulhu-Setting geprägt, diese Erzählung.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so diese Präastronautik irgendwie ist. Ich glaube, es hängt einfach auch mit dieser unglaublich langen Geschichte und diesen, oh, wir wissen gar nicht, wie die Menschen das gebaut haben, diesen uralten Geheimnissen und wieder auferstandenen Mumien und so zusammen. Das ist halt auch einfach was Cthulhu-eskes, um das mal so zu sagen.
Stimmt, da ist natürlich die Frage nach Henne und Ei, also was hat was Einfluss, das ist sicherlich auch ein ganz großes Thema und auch einfach so dieses bisschen so archaisch, mythische und man weiß nicht so genau und alles ist so ein bisschen
Jenseits Glauben, ne? Also der Tod, der einfach eine ganz, ganz große, beziehungsweise eben der Nicht-Tod, der eine ganz große Rolle spielt, ewiges Leben, und wie kriegt man das? Natürlich nur durch unheilige Mächte, ne?
Genau, und ich glaube, dass unsere Faszination dafür sich ja auch so in Film und Fernsehen immer wieder gezeigt hat. Also da muss man gar nicht bis in den Cthulhu-Mythos gehen. Also die Mumie war schon aus Gründen sehr erfolgreich. Oder Indiana Jones, das ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht und historische Dinge mit Übersinnlichem verbindet.
Ah, ich hätte eine Frage zur Elea, weil du das erwähnt hast. Du warst auf einem LARP in Tunesien. Da gibt's eine LARP-Szene in Tunesien.
Nein, tatsächlich, also beziehungsweise das weiß ich nicht tatsächlich, ob es das gibt. Das war ein italienischer Veranstalter. Die haben nur das dort ausgerichtet. Das war tatsächlich direkt in der Sahara.
Verstehe, okay.
Ich habe die Bilder gesehen, ich war so neidisch, es sah so unglaublich gut aus. Also
es war schon eine spezielle Erfahrung, ja.
Dann würde mich mal interessieren, wir haben ja schon Indiana Jones angesprochen. Wir haben jetzt ja quasi zwei absolute Ägyptologie-Profis hier bei uns, die sich damit auskennen, Pyramiden auszubuddeln. Und ich habe natürlich jetzt dieses popkulturelle Vorurteil, dass ihr hinein in die Gräber geht, irgendwann kommt so eine riesengroße Steinkugel, die euch verfolgt. Wie funktioniert denn echte Ägyptologie oder echte Archäologie? Und wie gewinnt man daraus Erkenntnisse, wenn man irgendwas gefunden hat?
Und warum habt ihr keine Peitsche dabei?
Ja, genau.
Und warum tragen wir immer alle Hut? Ja, genau. Das gehört in ein Museum, ne? Um das nochmal gleich zu sagen. Also ich komme ja in der Tat gar nicht so aus der Grabungsarchäologie-Richtung, sondern mir war schon während dem Studium klar, ich lasse andere graben. Ich mache das dann mit der Vermittlung im Museum, ist mir wesentlich lieber. Aber Archäologie funktioniert halt eben nicht, ne? Reingehen, alles auseinanderrupfen, Schätze finden, die in ein Museum bringen. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, was man irgendwie machen kann. Deswegen sehen wir Fachleute ja Indiana Jones auch immer so mit einem sehr kritischen Auge, weil das, was er betreibt, ist keine Archäologie, sondern Grabräuberei. In der Archäologie ist es vor allem ganz, ganz wichtig, halt genau zu wissen, wo hat man was gefunden, unter welchen Umständen hat man was gefunden, wie lagen die Dinge zueinander, und das muss vor allem feinsäuberlich ausgegraben und dokumentiert werden. Und das fällt schwer, wenn einem gerade irgendwie eine Steinkugel hinterher rollt. Macht das Ganze natürlich spannender. Das heißt, Archäologiearbeit besteht leider ganz oftmals aus stundenlang rumsitzen, Fotos machen, zeichnen, pinseln. Das macht sich wiederum nicht so gut in einem Film.
Ja, genau, ich kann das bestätigen. Also wir haben, da gab es keine Pyramiden zum Ausgraben im östlichen Nildelta, denn du musst dir das vorstellen, man sitzt da auf einer ebenen Fläche und trägt Schicht für Schicht den Boden ab. Und was man findet, sind Verfärbungen in Form von Lehmziegeln, die sich im Boden erhalten haben. Und diese Verfärbungen... Gebrannten Lehmziegeln. Und diese Verfärbungen müssen dann gezeichnet werden. Die müssen eingemessen und gezeichnet werden. Und die Hauptaufgabe, meine Aufgabe war es, man sitzt dann da in der Hitze. Es war Herbst, aber nach wie vor extreme Hitze im Nildelta. Und zeichnet da eben Ziegel für Ziegel ein, bis dann am Ende dieser ganze Mauerabschnitt dokumentiert ist. Das Ganze wird dann noch eingemessen, damit man das im Raum verankern kann, sozusagen. Also es ist spannend, aber es ist weit davon entfernt, in irgendwelche Pyramiden zu klettern, Gräber zu öffnen oder geschweige denn vor rollenden Steinkugeln zu fliehen.
Das ist ja fast jetzt schon schade, dass ihr mir die Illusion nehmt, aber vielleicht könnt ihr mir noch mehr Illusionen nehmen. Was ist denn so ein populäres Altägypten-Vorurteil, was so überhaupt nicht stimmt?
Aliens haben die Pyramiden gebaut?
Wie, die waren das gar nicht?
Also haben sie nicht, ne? Ja, unglaublich. Also das finde ich eigentlich immer das Furchtbarste, weißt du, dass du halt sagst, so, ja, da kamen halt Außerirdische und die haben die Dinger dahin gesetzt, dass man den Leuten damals einfach überhaupt nicht zutraut, dass sie so ein tolles Werk haben schaffen können, dass man denen das einfach abspricht, eine solche Leistung, und sich dann aus der Nase zieht, naja, Aliens halt, finde ich furchtbar, gehen mir echt immer die Nackenhaare hoch. Also das geht gar nicht. Also nein, keine Aliens, die Pyramide gebaut haben, sondern die Menschen damals. Ja, wir wissen einfach noch nicht genau, wie sie das hingekriegt haben, aber die Pyramiden stehen da. Und noch gar nicht lange her, 2014, hat man ja Dokumente gefunden, die berühmten Al-Jarf-Papyri am Roten Meer. Und diese Dokumente, die man dort in einem Archiv gefunden hat, sind Berichte vom Bau der Cheops-Pyramide. Das ist das erste Mal, dass man wirklich solche schriftlichen Dokumentationen dazu gefunden hat, ist vom Textinhalt so ungefähr das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Das ist nämlich eine Arbeitermannschaft eines Vorgesetzten mit Namen Meren Reh, und der hat einfach aufgeschrieben, wir sind an dem und dem Tag dorthin gegangen, haben Steine geholt, wir sind dann wieder zurückgegangen, dann haben wir dort übernachtet, dann sind wir weitergezogen, dann sind wir wieder zurück und haben neue Steine geholt. Es ist also wirklich eine Tabelle, eine genaue Arbeitsaufzeichnung, moderne Excel-Tabelle, wenn man sich das vorstellen kann. Aber es beschreibt einfach den Weg, wie diese Steine mit dieser Arbeitergruppe zur Pyramide hingekommen sind. Es muss relativ gegen Ende der Fertigstellung der Pyramide gewesen sein. Es ist einfach so mega spannend, dass man diese Belege halt hat und dass trotzdem dann noch Leute hinkommen und sagen, ja, ich verstehe nicht, wie das geht, also waren das halt die Aliens? Nee, einfach nicht, sondern einfach mal Respekt vor der Leistung der Leute damals haben.
Ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, dass das so ein ganz unangenehmes Menschenbild ist. Das hat mich auch immer schon gestört. Ich finde es sehr schön, das von dir so als Expertin jetzt auch nochmal zu hören, dass da meine Einschätzung nicht so weit weggegangen ist.
Vor allem, es ist ja auch bei den Statuen, das ist ja auch das, wie konnte das hergestellt werden, wie konnte das gemacht werden? Es gibt ja unfertige Statuen, ja. die noch im Steinbruch liegen, wo man wunderbar nachvollziehen kann, wie die aus dem Stein geschält wurden, wie die gearbeitet haben. Also es ist ja nicht so, dass das alles völlig unmöglich, unverständlich ist, wie es diese Anhänger der Theorie immer wieder darstellen wollen, ne?
Ja, es ist ja auch bei den Pyramiden so. Du kannst hier genau die Entwicklung einfach nachvollziehen. Du siehst die ersten Stufenpyramiden, du siehst dann die Knickpyramide und du siehst halt genau, wie sie sich da nach und nach einfach rangearbeitet haben zur perfekten Pyramide. Also, so what?
Ja, und das auch diese Idee, ne, warum bauen die Pyramiden und warum haben die Azteken auch Pyramiden gebaut? Das müssen ja die gleichen gewesen sein. Naja, eine Pyramide steht halt solide.
Eben.
Also das ist, wenn man einem Kind irgendwie Bauklötzchen gibt und sagt, bau damit was irgendwie ordentlich steht und nicht sofort umfällt, das ist das Klügste, was es bauen kann, eine Pyramide. Und das haben einfach unterschiedliche Gesellschaften in unterschiedlichen Teilen der Welt relativ gleichermaßen realisiert und das so gebaut.
Einfach verschiedene Sachen, die immer zu, wie soll ich sagen, gleich auf der Erde erfunden worden sind, sei es irgendwie die Schrift, sei es das Bierbrauen, sei es das Pyramidenbauen, ne? Also es ist halt einfach sowas Urmenschliches. Ich meine, klar, wir leben auf unterschiedlichen Teilen der Erde, aber wir sind von der Struktur her doch irgendwie alle gleich. Und natürlich kommen wir dann auch auf die gleichen Ideen.
Ich hatte mal ein Rezept für ägyptisches Bier. Hast du mal eins getrunken, Roxane?
Ich habe sogar in der Tat mal altägyptisches Bier nachgebraut. Das Problem ist, man hat ja keine altägyptischen Rezepte. Wahrscheinlich gab es auch gar nicht das altägyptische Bierrezept. Es ist so, ich vergleiche das hier in Bayern, ne? Obersten, geh einmal durch verschiedene Haushalte, frag sie nach ihren Obersten-Rezepten und da kriegst du auch ganz viele verschiedene. Es gibt aus römischer Zeit Berichte, aber das sind auch keine richtigen Mengenangaben irgendwie drin. Ist also relativ schwer, aber wir hatten, oh Gott, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, glaube ich, ne? 2015, das 500 Jahre Reinheitsgebot in Bayern und wir hatten vom Museum dazu gesagt, naja, 500 Jahre Reinheitsgebot in Bayern, 5000 Jahre Bier in Ägypten und haben uns da mal ein bisschen auf die Spurensuche gemacht und ich habe in der Tat aus diesem späten Rezept was zusammengedengelt mit Gerstenbrot, was ich dann auch übergossen, durchgewrungen habe. Wir haben es stehen lassen und es ist in der Tat Bier geworden. Das heißt, wir haben selbst Bier gebraut. Wir haben das dann in der Brauerei analysieren lassen. Es war ein bisschen peinlich. Es war nämlich ein Bier Berliner Weiße Art, was wir da produziert haben. Und das in München! Aber nichtsdestotrotz, es hat geklappt. Es war ein leicht alkoholhaltiges Bier. Halt nicht das schöne, schäumende, goldene, was man bei uns kennt, sondern es war halt so ein Brottrunk, bisschen trüb. Hat aber einen ganz, ganz spannenden Geschmack gehabt. Es hat nämlich so sehr frisch zitronig geschmeckt und das kann man sich sehr gut als Durstlöscher damals vorstellen.
Mhm. Vielleicht, um erstmal den ersten Teil dieses Hauptthemas abzuschließen, woran erkenne ich denn quasi ein altägyptisches Qualitätssetting? Also ich will jetzt zum Beispiel ein Abenteuer spielen in dieser altägyptischen Welt. Was muss da rein? Was darf da keinesfalls rein? Wie finde ich vielleicht gute Quellen oder Inspiration, damit es so, Realismus ist wie immer ein schwieriges Thema, aber sagen wir mal, damit so ein bisschen authentisch wirkt.
Ganz ehrlich, ein wirklich authentisches altägyptisches Setting habe ich noch nicht gefunden, weil in diesen ganzen Rollenspiel-Settings ist immer ein sehr westlicher, sehr kolonialistischer, sehr abenteuerlastiger Blick drauf. Das heißt, es ist eben nicht im alten Ägypten angesiedelt, sondern es ist in einem alten Ägypten angesiedelt, wie uns die Popkultur das vorgibt. Du hättest zum Beispiel in einem alten Ägypten never ever irgendetwas mit Mumien zu tun. Geht einfach nicht. Hat man damals einfach nicht gehabt, weil Mumien waren der Garant für das ewige Leben. Die sind nicht mehr aufgestanden und du bist vor allem auch nicht dahin gegangen und hast sie irgendwie aus ihren Gräbern rausgerissen, weil jede Mumie, die aus einem Grab herausgenommen wird, ist eine in alle Ewigkeit verdammte altägyptische Seele, der du ihr ewiges Leben genommen hast. Das hat man einfach nicht so getan. Das passt einfach nicht in diese Weltsicht hinein. Deswegen alles das, was wir an altägyptischen, pseudo-altägyptischen Rollenspiel-Settings haben, ist unser westlicher Blick, aber kein originär altägyptischer Blick. Tut mir leid, euch jetzt alle Illusionen zerstören zu müssen.
Ja, ich sehe das auch so. Und mir fällt jetzt eigentlich gar kein konkretes Abenteuer ein, das tatsächlich im alten Ägypten spielt. Ich kann mich nur dunkler erinnern. Ich glaube, bei Ulysses dieses Team mit dem Markus und den drei anderen, die besprechen ja immer so ältere Abende. Und ich glaube, da gab es einmal ein Setting, das tatsächlich im alten Ägypten angesiedelt war. Aber das war kein Abenteuer, sondern ein Setting. Und das ist irgendwie wollte realistisch daherkommen. War aber im Endeffekt dann sehr langweilig auch, weil es eben genau diese Mumien und alles das nicht gab. Ne?
Genau, das ist einfach halt das Spiel mit der Erwartungshaltung. Ne? Wenn du altes Ägypten hast, dann willst du Gräber haben, dann willst du Schätze finden, dann willst du Gold haben, dann willst du Mumien haben. Und wenn du das nicht kriegst, dann bist du halt einfach enttäuscht.
Ja, es ist halt immer die Frage, ich sehe das ja auch bei meinen Produkten, ein Rollenspiel ist kein Geschichtsbuch. Ja, also wenn ich was über die Geschichte lernen will, es gibt großartige Bücher, vor allem zum 30-jährigen Krieg. Das ist ja gar nicht das, was ich mit meinen Büchern kommunizieren will. Und natürlich muss ich beim Rollenspiel, bei einem Rollenspielabenteuer darauf achten, was zu produzieren, was auch spielbar ist, was spannend ist, was die Leute unterhält. Und da komme ich halt bis zu einem gewissen Teil in dieses popkulturelle, was du beschrieben hast, Roxane, halt rein.
Das ist genau mit allen Filmen. Das gucken wir uns die Mumie an, gucken wir uns Indiana Jones an. Das macht halt Spaß, weil es auch einfach so Klischee überladen ist. Ne? Deswegen, ich weiß auch nicht, ob das so funktionieren würde, ein originalhistorisches, altägyptisches Rollenspiel-Setting. Wer sich mal so ein bisschen, noch ein Medientipp nebenher, damit auseinandersetzen will, Agatha Christie hat ja in der Tat einen Altägypten-Roman geschrieben. Also einen Krimi, der im alten Ägypten spielt. Der ist ganz hervorragend recherchiert und dieses Buch ist auf jeden Fall, es basiert auch auf einem altägyptischen Text, auf den Hekkanachtbriefen und ist einfach so toll geschrieben, aber ist halt, spielt auch nicht mit dieser ganzen Popkultur. Liest sich sehr spannend, weil klar, Agatha Christie, sie hat es halt einfach drauf gehabt. Sie hat ja auch in der Archäologie gearbeitet. Sie hat also auch diese ganzen Hintergründe einfach mitgebracht. Rächende Geister heißt das Ganze in Deutsch. Ist halt was ganz Ungewöhnliches und ist eben kein Indiana Jones Mumien aufstehen und auch keine Mumie 30er Jahre, sondern spielt wirklich im alten Ägypten.
Und jetzt haben wir quasi die erste Hälfte schon abgeschlossen des Hauptthemas. Wir haben quasi die Grundlagen besprochen des Settings und das Schöne ist, ihr habt jetzt ganz viel über Mumien gesprochen. Und ich glaube, das ist das allerbeste Stichwort. Denn mein lieblingsaltägyptisches Setting, meine Lieblingskampagne, okay, ist auch die einzige, die ich kenne, aber es ist trotzdem toll, geht nämlich genau um Mumien. Und Markus, du hast dieses fantastische Mumienabenteuer geschrieben. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen?
Gern. Also es ist ja altägyptisch, ist es ja nicht. Es spielt ja tatsächlich im 17. Jahrhundert in Alexandria, das zur damaligen Zeit ja Teil des Osmanischen Reichs ist. Und Mumien spielen tatsächlich eine Rolle, aber man könnte fast sagen, die Mumien sind diesmal nicht die aus den Gräbern auferstehenden, gefährlichen Kreaturen, die von den Helden bekämpft werden müssen, sondern die Mumien sind eigentlich Opfer. Die Mumien sind diejenigen, die von den Spielercharakteren und all den anderen relevanten Figuren in der Hafenstadt Alexandria gesucht werden. Die werden gesucht, um sie zu zerschneiden, um sie zu zermahlen und um aus diesem Mumienpulver sozusagen dieses Mumie zu gewinnen, wo es ja einen historischen Hintergrund gibt, wo wir wissen, dass ja in Apotheken verkauft wurde in Europa und gegen Epilepsie und Kopfschmerzen und für Wundheilung, was weiß ich was, verwendet wurde. Und übrigens bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts hinein, glaube ich, wurde dieses Mumienpulver noch verkauft in Apotheken.
Genau. Bis in die 1920er von Merck, ne? Also die man ja heute auch noch kennt. Ja.
Mhm. Von Merck, genau. Großartig, ja. Und ich habe jetzt diesen Gedanken weitergespielt sozusagen und habe halt jetzt fiktiv angenommen, dass dieses Mumienpulver auch eine aufputschende Wirkung hätte. Und das ist jetzt sozusagen der Konnex zum Schauplatz Europa mit dem 30-jährigen Krieg, wo die erschöpften Soldaten des Krieges dieses Pulver brauchen. Und jetzt treffen sich da Vertreter der katholischen Liga und der Protestanten und andere Kriminelle in Alexandria, um sozusagen dieses Mumienpulver zu erwerben, zu stehlen, zu schmuggeln, zu handeln. Und das ist dieser Kontext, in dem dieser Abenteuerband spielt. Und ich habe halt ein bisschen versucht, auch mit den, ich meine, diese, es gab ja früher schon Abenteuer, die in Ägypten spielen, also diese Al-Qadim-Reihe von Dungeons and Dragons. Und ich glaube, noch ein, zwei Abenteuer oder Kampagnen haben in Ägypten oder in ein, Ägypten ist vielleicht falsch, in einem Ägypten-inspirierten Land gespielt. Und ich habe halt ein bisschen versucht, mit diesen dort sehr stark vorkommenden Klischees zu brechen, indem ich halt diese Hafenstadt Ägypten im 17. Jahrhundert ein bisschen aus dieser Orient-Romantik rausgehoben habe und versucht habe, das halt ein bisschen dreckiger und entgegen den Klischees zu bürsten. Und fliegenden Teppich gibt es jetzt keinen. Und das mit den Dschinn ist eine sehr gefährliche Sache, weil wenn man diese Flaschen öffnet, dann passieren Dinge, die man so nicht vermutet hätte und so weiter und so fort. Genau. Und aber im Mittelpunkt, wie du gesagt hast, stehen eben diese Mumien, die aber, wie gesagt, Opfer sind in dieser Kampagne.
Finde ich super spannend. Das ist mal ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und gerade mit diesem Mumia, es ist ja wirklich, ne, es ist so als Allheilmittel in Europa verwendet worden. Und dem jetzt noch diesen fantastischen Twist zu geben, großartig.
Es ist übrigens haarsträubend. Ich habe da ein interessantes Buch gelesen über sogenannte Leichenmedizin. Also das Mumienpulver war ja sehr bekannte Zutat sozusagen.
Ja.
Aber es sind ja da im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, also von Schädel sind zu, also Schädel von Toten sind zu Pulver zu mahlen worden. Man hat Blut abgezapft und getrunken. Man hat alle möglichen Körperteile und Körpersäfte in der Medizin verwendet, um von Pest über wie gesagt Epilepsie bis hin zu Schwindel und Kopfschmerzen zu heilen. Ja? Ja. Und das Mumienpulver war halt eine konsequente Fortführung dieses Gedankens, dass man halt die Körper der unsterblichen, unter Anführungszeichen, Ägypter importiert hat, um aus deren Lebenskraft sozusagen Heilung zu gewinnen.
Problem war nur, dass diese Mumien halt schwer zu bekommen waren und dass die auch ziemlich teuer waren,
ja,
weswegen man in Europa dann darauf gekommen ist, quasi selbst Mumien herzustellen. Das sind die sogenannten Apotheker-Mumien, die es dann noch gibt. Das heißt Fake-Mumien, vielleicht auch sogar hier verstorbene Menschen, die man dann halt den Menschen als Mumien verkauft hat. Es ist abstrus. Ich bin da auch mal tiefer in die Recherche eingestiegen. Da gibt's Rezepte, wie man Mumien herstellt und es ist alles sehr, sehr eklig. Man hat übrigens Mumien nicht nur in der Medizin verwendet, sondern man hat aus gemahlenem Mumienpulver auch Malfarbe hergestellt. Mumia, das ist ein Farbton, so ein schönes Grau-Braun. Ganz viele klassische Gemälde sind mit Mumien gemalt.
Mhm. Wird irgendwie immer schlimmer, je mehr ich euch zuhöre.
Ja. Es galt übrigens im viktorianischen England als schick, zur Teegesellschaft oder zum Lunch zu laden. Als Höhepunkt gab es dann die Auswicklung einer altägyptischen Mumie, um zu gucken, was man dort alles noch drin findet. Da gibt es wirklich noch Einladungskarten.
Ich war mal bei einer Mumien-Auspackparty. Das war 1919, nein, das war ein Cthulhu-Lab tatsächlich,
ja.
Das sich genau auch mit
genau das
beschäftigt hat. Hatten eine sehr schöne Mumie gebaut, die sah sehr hübsch.
Ein Traum.
Nun ist ja deine Ägypten-Kampagne für OSR geschrieben, also Oldschool-Rollenspiele. Da gibt's ja so, sagen wir mal, zwei große Vorurteile, die auf jeden Fall die Lea und ich haben. Vielleicht hat auch die Roxane diese Vorurteile. Und fangen wir vielleicht mit dem ersten an. OSR, das ist doch immer nur stupides durch den Dungeon durchrennen. Und du hast aber ja fast schon so eine Art offene Welt mit verschiedenen Abenteuern geschrieben. Wie hast du das denn angestellt, meine Vorteile zu überwinden?
Also man muss da vielleicht dazu sagen, die Anfänge oder die Wurzeln des Rollenspiel-Hobbys liegen bei mir im Das Schwarze Auge. Natürlich Ende der 90er Jahre. Und ich spiele das jetzt nicht mehr, aber was mir einfach schon geblieben ist, ist die Idee, dass es schon spannend ist, wenn Abenteuer halt ein bisschen in die Tiefe gehen und wenn es da eine Geschichte gibt, die man erkunden kann und wenn die Charaktere auch ein bisschen Tiefgang haben und nicht nur Abziehbilder sind. Und das ist halt, was ich versuche, OSR ja, aber eben, das muss ja nicht heißen, dass das jetzt nur Dungeon-Gekloppe ist, sondern man kann da, wie ich es halt auch versucht habe, auch durchaus mehr reinbringen. Also es gibt ja dieses eine Abenteuer, wo das in einem Haus von einer reichen Kaufmannsfamilie in Alexandria spielt, wo die Spielcharaktere, das Infiltrieren, eine Party, sage ich jetzt ganz einfach, und da was ausspionieren müssen. Ja, es gibt ja diesen ganzen Mumienhandel, wo sie einsteigen können, wo sie mit unterschiedlichen Figuren kommunizieren, Handel abschließen, das auch nicht im Dungeon spielt. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen ein Missverständnis. Die OSR muss sich nicht auf Dungeon-Gekloppe reduzieren. Was für mich OSR halt vor allem ist, ist diese offene Welt. Also die Spielerinnen sind jetzt ja nicht angehalten, sie können die fünf Abenteuer durchspielen, sie können nur einzelne Abenteuer durchspielen. Das kommt darauf an, mit wem sie kooperieren wollen oder nicht oder gegen wen sie sich richten wollen oder eben nicht. Sie können auch auf eigene Faust losziehen und für niemanden arbeiten, selbst ihre Abenteuer bestehen, in den Mumienhandel einsteigen, wenn sie glauben, dass das für sie interessant sein könnte. Und das ist, glaube ich, etwas, was die OSR eben neben den Dungeon, die es natürlich immer gibt oder sehr oft gibt, auszeichnet, sind diese offenen Welten, diese offenen Kampagnen, wo man einfach den Spielerinnen und Spielern das Heft in die Hand gibt und sagt, okay, das ist eure Geschichte, was wollt ihr tun?
Ich finde, diese Oldschool-Rollenspiele werden auch oftmals zu Unrecht verteufelt. Also ich meine, manchmal macht es halt einfach auch Spaß, nur so einen blöden Dungeon auszuhebeln und nicht gleich in die große Politik und die Intrigen und die Detektivabenteuer oder so einzusteigen. Manchmal braucht man halt einfach auch nur Spaß. Und da ist es doch wunderbar, wenn man mal so ein Dungeon aushebt und Schätze räubert.
Mhm.
Finde ich prima. Es muss halt einfach die Möglichkeiten bieten, weißt du, die Möglichkeiten, beides zu haben. Einmal das eine, einmal den Dungeon und dann aber auch, wenn man Lust hat, einfach mal so eine größere Kampagne oder in der offenen Welt zu spielen, finde ich gut. Ist halt einfach ein schöner Ansatz.
Ja, das ist der Punkt. Ich sehe das auch so wie die Roxane. Also man kann ja beides anbieten. Ja, es gibt ja auch in der Alexandria-Kampagne einen vielstufigen Dungeon, wo sich die Spielergruppe, wenn sie das will, über Wochen, vielleicht sogar über Monate verlieren kann. Da gibt's unglaublich viel herauszufinden. Aber es gibt auch absolut die Möglichkeit, an Intrigen und Geschäften und Ränkespielen teilzunehmen. Also das bleibt an der Gruppe offen, wo sie ihre Schwerpunkte setzt.
Und dann komme ich noch zu dem anderen Vorteil. Das haben wir tatsächlich mal, die Lea und ich, im Podcast formuliert. Und es gab ein wenig Widerspruch. Ich möchte nicht sagen einen Shitstorm, das wäre jetzt übertrieben, aber doch Widerspruch. Und zwar, wir haben aus Spaß gesagt, OSR, das ist doch irgendwie alles dasselbe. Und deswegen natürlich die Frage, für welches OSR-System ist denn deine Kampagne gebastelt worden?
Also das ist natürlich... Ich weiß nicht, ist es ein Kritikpunkt oder ist es nicht einfach ein Feature anstelle eines Bugs? Denn es ist tatsächlich so, man kann die Kampagne in Wirklichkeit mit jedem OSR-System spielen. Sie ist geschrieben für Swords and Wizardry, aber man kann es genauso spielen mit OSE oder mit Lamentations oder mit irgendeinem anderen OSR-System. Ich meine, sie unterscheiden sich, sie haben vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte, aber das Regelwerk, also die Engine, möchte ich sagen, der Regelwerke bei den OSR-Systemen ist so ähnlich oder so kompatibel zueinander, dass das eben möglich ist, dass du das Hyänenkind mit jedem OSR-Regelwerk spielen kannst, ja.
Falls ihr eine Idee habt, wir haben jetzt schon gesagt, es gibt ja im Cthulhu-Setting immer mal wieder so Anspielungen auf das alte Ägypten, meistens eben eher aus so einer Colonizer-Perspektive. Gibt es denn ein Szenario, egal aus welchem Rollenspiel-Setting, das sich mit dem alten Ägypten beschäftigt und das ihr gerne mögt? Aus welchen Gründen auch immer?
Ja, ich bin da ja voreingenommen da, wie gesagt, ich ja jetzt seit letztem Jahr Lex Arcana übernommen habe und drückt uns die Daumen. Hoffentlich kommt im Herbst der Regionalband Ägyptus. Das heißt, wir haben dort also ein römisches Ägypten und das ist, Entschuldigung, so großartig. Dieses Setting, also alle, die Assassin's Creed Origins gespielt haben, werden sich in Lex Arcana, in dem Ägyptusband, sehr, sehr wohl fühlen. Es ist nämlich so genau die gleiche Stimmung und auch ein, spielt halt zwar ein bisschen später, aber ist trotzdem noch genau dieses Auseinandersetzung zwischen Ägypten, zwischen Griechen und Römern. Ja, man kann natürlich auch irgendwie Schätze plündern. Es gibt aber auch eine sehr, sehr schöne, epische Kampagne. Und es gibt unglaublich viele Cthulhu-Anspielungen auch da drin, die man sehr versteckt in diesem Rollenspielsystem untergebracht hat. Und das alles miteinander zu vermengen, ist ganz, ganz großartig.
Klingt sehr spannend.
Definitiv. Also auf Englisch gibt es den Ägyptus-Band eben schon. In Deutsch wird er dann höchstwahrscheinlich hoffentlich im Herbst erscheinen.
Okay.
Und Markus, wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt warst du ja schon quasi in Ägypten. In welches ferne Land wird dich denn die nächste Kampagne für dein 30-jähriges Kriegssetting führen?
Ja, also wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde es sehr spannend finden, das möglicherweise in Tunesien oder Algerien anzusetzen, in diesen sogenannten Barbarestenstaaten, wo 17. Jahrhundert eben Stadtstaaten existierten, die im Mittelmeer, aber auch die in der Atlantikküste nach Norden rauf Piraterie betrieben. Und die dann natürlich die Handelswege störten und da kam es zu Konflikten. Aber das waren durchaus auch Europäer, die sich dann an dieser Piraterie beteiligt haben. Ich glaube, das wäre ein sehr spannendes Setting. Und das andere wäre, du merkst schon, ich bin ein bisschen auf dieses Piraterie-Ding, das würde mich interessieren, im Indischen Ozean, auf dieser Insel östlich von Madagaskar, Saint-Marie. Da gab es auch ungefähr zu dieser Zeit einen Piratenstützpunkt, von wo aus die Flotten angegriffen worden sind, die aus Indien kamen und dann Richtung Rotes Meer gezogen sind. Also das wären, glaube ich, zwei geografische Verortungen, die mich persönlich sehr interessieren würden, um da Abenteuer draufzusetzen.
Na, dann bleiben wir mal gespannt und wünschen euch bis dahin noch ganz viel Freude, auch im alten Ägypten, aber auch was ihr sonst so spielt und schreibt und lest. Und vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Vielen Dank, dass ihr Lea wieder mal Zeit hatte, wo sie ganz viele Straftäter in der Gitter gebracht hat, auch wenn sie es nicht zugeben möchte. Und bis zur nächsten Folge.
Danke für die Einladung. Ciao.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao.